Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Folge lautet Diversifikation neu gedacht, warum klassisches Streuen heute nicht mehr reicht. Mir zugeschaltet ist Dr. Arne Breuer. Er ist Vice President bei der Allianz Investment Management. Hallo Arne.
Hallo.
Ja, heute unterhalten wir uns ja über Diversifikation. Harry Markowitz hat ja gesagt, dass Diversifikation der einzige Free Lunch an den Kapitalmärkten sei. 2022, ein Horrorjahr an den Börsen, kann man glaube ich so sagen, sind ja beispielsweise auch Aktien und Anleihen gleichzeitig gefallen. Das war ja so der große Schock. Gilt dieser Satz von Harry Markowitz heute überhaupt noch?
Ja, ich glaube, der Satz gilt schon noch. Klar, Diversifikation ist ein zentraler Bestandteil eines jeden Portfolios. Das sollte es sein. Niemand, der langfristig zum Beispiel Altersvorsorge macht oder so, sollte sich zu sehr fokussieren. Und da ist es einfach enorm wichtig, dass die Privatanleger sich Gedanken machen, wie stelle ich mich möglichst breit auf? Und da gilt der Satz immer noch. Klar, wir haben Phasen, in denen so allgemeine, einfache Sätze einfach nicht greifen. Und das war 2022 sicherlich der Fall. Da sind die Zinsen sehr schnell, sehr hoch geschossen die Aktien sind gleichzeitig gefallen. Das war enorm unüblich. Hintergrund, normalerweise sind Aktien und Anleihen, wir sagen, negativ korreliert. Das heißt, das eine steigt, das andere fällt, die verhalten sich spiegelbildlich. Das war jetzt seit 2000 aber erst so. Davor war die Inflation ein bisschen höher, das hängt alles zusammen. Und diese Korrelation war damals auch schon positiv. Wir haben uns nur daran gewöhnt, dass seit 2000, seit 25 Jahren diese Korrelation negativ war, haben das dann einfach als fundamentale Wahrheit der Märkte dann einfach verinnerlicht. Und deswegen hat diese Situation eben für so viel Unsicherheit gesorgt, glaube ich. Nichtsdestotrotz sollte man sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen. Je breiter man aufgestellt ist als Privatanleger, desto besser ist es eigentlich, weil dann kann es in einer Region des Portfolios scheppern und die andere, der Rest, der läuft einfach weiter. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Idee.
Also Diversifikation ist grundsätzlich noch möglich, aber du sagst ja auch, die negative Korrelation von Aktien und Anleihen, das ist nicht mehr so Gesetz. Auch andere Assetklassen spielen ja teilweise auch ihr eigenes kleines Konzert. Wo entsteht denn dann Diversifikation heute eigentlich noch, wenn nicht mehr allein zwischen Aktien und Anleihen? Wie bekommt man denn dann auch die gewünschte breite Diversifikation, wenn nicht nur wenn man nicht eben nur die Anleihe zur Verfügung gestellt bekommt?
Ja, dieses Thema Anleihen und Aktien, das kommt aus der Zeit, wo für Privatanleger genau diese beiden Assetklassen eigentlich ausschließlich verfügbar waren. Das heißt, wenn ich vor, 20 Jahren oder so geguckt hätte, dann habe ich die Möglichkeit, in Aktien zu investieren. Ich habe auch die Möglichkeit, in Anleihen zu investieren. Wobei das schon für Privatanleger ein bisschen herausfordernder ist, weil das nicht ganz so einfach ist wie Aktien, nicht so direkt möglich vielleicht. Daher kommt das. Ne? Wir beobachten jetzt auch, dass sich das wieder normalisiert. Das heißt, die Zentralbanken machen ihren Job, hegen die Inflationserwartungen ein und die Korrelation geht auch wieder in die Richtung, die wir gewohnt sind. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, eine Möglichkeit, eine Gelegenheit, sich da mal Gedanken zu machen, okay, was habe ich denn heutzutage für Möglichkeiten? Und da ist, glaube ich, die Welt eine andere, als sie noch vor 20 Jahren war. Wir haben jetzt die Möglichkeit, eben nicht nur in Aktien und Anleihen zu investieren, sondern auch ganz andere Sachen, nicht börsengehandelte Assetklassen, wie eben Private Equity oder Infrastruktur, Renewables, also erneuerbare Energien. By the way, viele unserer Kundinnen und Kunden sind wahrscheinlich sowieso komplett überinvestiert in einer ganz wesentlichen, nicht börsengehandelten Assetklasse, nämlich Immobilien. Wenn Sie einen nicht ganz insignifikanten Anteil Ihres Vermögens in einer Wohnung oder in einem Haus investiert haben, dann haben Sie da schon einen riesen Block Geld gebunden, was de facto auch ein Alternative ist. Eine ganz wichtige Assetklasse sind ja Immobilien. Das heißt, man sollte mal einen Schritt zurück machen und gucken, okay, was funktioniert denn? Was haben wir denn alles an Möglichkeiten heutzutage, abseits der ausgetretenen Pfade, wenn man so will? Klar, Aktien machen total Sinn, Anleihen machen auch total Sinn, aber es gibt eben Möglichkeiten und die sollte man nutzen, denn Aktien bilden nur einen Teil der Wertschöpfung ab. Wir haben ja von Analysen gelesen, die sagen, eigentlich von den Unternehmen, die über 100 Millionen Dollar Umsatz machen, sind, ich glaube, nicht mal 10% an der Börse notiert. Das heißt, es passiert enorm viel Wertschöpfung in der Weltwirtschaft, die nicht an der Börse stattfindet. Und ich glaube, wenn ich mein Geld investiere und zwar langfristig investieren will, will ich von möglichst viel profitieren und nicht nur von dem, was zufällig an der Börse ist.
Ja, Stichwort eben Private Markets, Infrastruktur, Private Debt, Private Equity, ganz viele unterschiedliche Begrifflichkeiten. Deiner Meinung nach, also auch für einen Anleger, der sich nach Diversifikation sehnt, ein zentraler Baustein, nehme ich an. Wie bringt man da vielleicht auch Licht ins Dunkeln? Wie ordnet man diese Begriffe entsprechend ein? Und häufig ist ja auch der Begriff Illiquiditätsprämie einer, der in diesem Zusammenhang häufig fällt. Was hat es mit dem Begriff auf sich?
Diese ganzen Assetklassen, die Sie gerade genannt haben, sind nicht an der Börse gehandelt. Die Börse hat den Riesenvorteil, dass es ein Marktplatz ist, auf dem Angebot und Nachfrage zusammenkommt. Dieses gibt es für diese anderen Assetklassen, Private Equity, Private Debt, Immobilien nicht. Denken Sie nur an Immobilienverkauf. Da können Sie eben nicht an die Börse gehen und sagen, ich will mein Haus verkaufen und Sie finden innerhalb von 2 Minuten einen Käufer. Nee, da müssen Sie ein Exposé machen, Sie müssen Fotos machen, Sie müssen das irgendwo online stellen, vielleicht einen Makler involvieren, dann müssen sich Menschen für Ihr Haus interessieren. Das ist alles hochindividuell, nicht standardisiert. Das heißt, diese Assets sind illiquide. Sie können nicht einfach gehandelt werden, wie Sie möchten. Es gibt keinen richtig, liquiden Markt dafür, wo viele Nachfrager und Anbieter sich treffen und da eben problemlos auch große Tickets handeln können. Daraus kommt die Illiquiditätsprämie. Wenn Sie ein Asset haben, ein Investment, was illiquide ist, ist Ihr Geld erstmal gebunden. Das ist erstmal unbequem. Viel bequemer ist es natürlich, frei über Ihr Geld verfügen zu können. Wenn Sie sagen, hey, Aktien finde ich eigentlich gerade nicht mehr so spannend, ich kaufe lieber Anleihen, dann können Sie das machen. Mit diesen Anlagen, Private Equity, Immobilien etc., können Sie das eben nicht. So ein Windpark lässt sich nicht mal eben verkaufen. Und dafür wird man entschädigt. Das Phänomen ist in der Wissenschaft eigentlich ganz gut untersucht. Natürlich ist es nicht ganz einfach messbar. Und es variiert dann von Anlageklasse zu Anlageklasse. Aber dass diese Illiquiditätsprämie existiert, ist eigentlich wissenschaftlich fundiert. Ist natürlich toll für Anleger, die Altersvorsorge betreiben zum Beispiel und über Jahrzehnte lang ihr Geld anlegen wollen. Das heißt, ich lege als, 30-Jähriger mein Geld in ein illiquides Asset, weiß, dass ich da jetzt die nächsten 20 Jahre oder 10 Jahre nicht mehr drankomme. Das ist erstmal unbequem für mich, weil es mir Freiheit nimmt. Aber dafür werde ich eben entschädigt mit einer im Erwartungswert höheren Rendite. Das ist kein Automatismus, dass diese Rendite immer positiv ist oder so. Das ist natürlich immer noch ein Investment, was positiv und auch negativ laufen kann, klar. Aber je breiter aufgestellt ich bin, desto besser bin ich immunisiert gegen Schocks auf einzelnen Märkten und kann die Liquiditätsprämie im Erwartungswert einfach gedanklich für mich mit in die Erwartung mit aufnehmen.
Wenn es um Diversifikation geht, darf auch nicht die Edelmetalle fehlen, ob Gold, ob Silber. Gibt ja auch immer den Satz, dass Kryptowährungen auch das neue Gold seien. Welchen Stellenwert haben Kryptowährungen, aber auch Edelmetalle, wenn es darum geht, das Portfolio zu diversifizieren?
Ist sicherlich eine Möglichkeit. Im Sicherungsvermögen der Allianz Leben haben wir weder noch investiert. Das heißt, wir haben weder Edelmetalle noch Krypto. Krypto ist enorm gut gelaufen, ist allerdings, wenn man mal reinguckt, ein ganz interessantes Phänomen, weil der innere Wert dieser Kryptowährung erschließt sich mir zumindest nicht. Ich habe in der Financial Times auch einen Kommentar gelesen, das war ganz interessant. Da war die Überschrift, Bitcoin ist auf 70.000 Dollar gefallen, ist immer noch 70.000 Dollar zu hoch. Klar gibt es immer diese Marktteilnehmer, die sagen, so hier, das ist alles alles Humbug und so, das glaube ich nicht, hat schon seine Berechtigung. Allerdings ist es reine Spekulation. Das kann innerhalb von ein paar Wochen hochschießen und 50% Rendite bringen. Das kann genauso gut in ein paar Wochen 50% runtergehen, einfach weil es keinen Referenzwert gibt, was eigentlich ein fairer Wert für diese Kryptowährung ist. Das macht die Sache relativ schwierig. Ähnlich, aber doch anders ist es bei Edelmetallen. Wir haben jetzt quasi in der Vergangenheit schon beobachten können, dass sich alle in Gold flüchten und der Kurs für die Feinunze Gold enorm gestiegen ist. Allerdings auch da, was ist der innere Wert von einer Unze Gold? Klar, man kann Schmuck davon machen. Alle haben sich irgendwie darauf geeinigt, dass Gold eine gute Sache ist, weil es auch ein Stück weit selten ist. Aber ich für meinen Teil präferiere dann doch Assets, wo ich sagen kann, da wird was produziert, da wird was verkauft. Und ich weiß, wo die Returns herkommen. Und diese Returns kommen eben auch aus diesem Asset heraus und kann sie nutzen.
Ja, jetzt haben wir unterschiedliche Asset-Klassen auch diskutiert. Die Allianz ist ja auch breit aufgestellt mit der Allianz Global Investors, einer PIMCO, einer Real Estate. Sicherlich von Vorteil. Was bedeutet denn auch dieser Zugang zu den unterschiedlichen Unternehmen, Marken, Töchtern der Allianz für die Diversifikation der Kunden?
Die Existenz dieser Asset Manager bei uns im Haus ist natürlich ein ganz großes Asset. Wir haben mit PIMCO den, ich glaube, unbestrittenen König der Anleihen Asset Manager bei uns im Haus. Und natürlich als langfristig orientierter Anleger, der verantwortungsvoll mit dem Geld umgeht, ist sehr viel von unserem Portfolio in Anleihen investiert. Das heißt auch sehr viel Geld bei PIMCO. Das zeigt schon, dass wir sehr viel Vertrauen in unsere internen Asset Manager haben. Bei AG ist es dann eben entsprechend die Alternatives, wie zum Beispiel Private Equity, Renewables und Aktieninvestments machen die viel. Das heißt, da haben wir ein enormes ein Wissensschatz im Unternehmen, den wir nutzen können. Aber klar, wir sind da nicht gebunden. Wenn wir sagen, hey, es gibt bessere Anbieter außerhalb der Allianz, die das Geld für uns besser anlegen können als unsere internen Asset Manager, sei es, weil die Strategien besonders sind oder andere Sachen, dann nutzen wir die auch. Es ist eben nur gut, auf diese enorm fähigen und guten Asset Manager zurückzugreifen und zurückgreifen zu können, weil es eine richtig gute Basis gibt, damit wir unser Portfolio ganz grundsätzlich erstmal wunderbar aufstellen können und diese Fähigkeiten, die diese Unternehmen haben, einfach nutzen können.
Information, Drescher und Sie. Die Formplattform. Täglich neue Webinare, Aufzeichnungen, Videos, Podcasts und topaktuelle News aus der Fondsbranche. Inhaltlich strukturiert, klar fokussiert und anwenderfreundlich. Auf der Fondsplattform bleiben professionelle Investoren und Finanzdienstleister immer auf dem Laufenden. Mit über 120 Partnern haben Sie die ganze Breite der Produkt- und Anbieterlandschaft im Blick. Erschließen Sie die B2B-Welt der Fonds gleich jetzt unter diefondsplattform.de.
Jetzt ist eine Fondspolice, eine Rentenversicherung, eine Lebensversicherung eher mit Sicherheit, mit Garantien verbunden. Ist diese Anlageform aus Investmentsicht von Vorteil oder eher von Nachteil, wenn es um Diversifikation geht?
Ja, wo kommen wir her? Wir kommen von klassischen Produkten. Das ist erstmal das Geschäft gewesen, was wir viele, viele Jahre lang gemacht haben. Und die Kunden haben uns Geld anvertraut und wir haben im Gegenzug positive Zinsversprechen gegeben. Das hat sich ein bisschen geändert. Wir geben jetzt keine positiven Zinsversprechen mehr. Auch Garantien haben sich geändert. Da ist jetzt das Stichwort neue Garantien. 60, 80 oder 90% kann man da aussuchen. Oder eben gar keine Garantien. Ein Vorteil, auf den wir bauen können bei der Allianz ist, aber das ist nicht auf die Allianz beschränkt, ist das Geschäftsmodell. Das heißt, unsere Kunden gehen eine Vertragsbeziehung mit uns ein, die viele Jahrzehnte läuft. Wenn ein Kunde mit, ist mit der Ausbildung fertig, mit 25 irgendwann sich über seine Altersvorsorge Gedanken macht und sich dazu entscheidet, okay, eine Altersvorsorge will ich haben, ich mache eine wie auch immer geartete Rentenversicherung, dann bespart er diese Rentenversicherung, bis er in Rente geht, 4 Jahrzehnte, bis er 65 ist mindestens, wer weiß, was es dann ist. Und dann, wenn er sich dazu entscheidet, das noch zu verrenten, dieses Kapital, geht es nochmal 30 Jahre weiter. Das heißt, wir haben eine Geschäftsbeziehung von 75 Jahren, die wir sehr gut prognostizieren können. Und diese Stabilität, wir haben über 10 Millionen Kunden in der Allianz, können also sehr gut berechnen, wann wir wie viel Geld brauchen, nutzen wir, um das Portfolio langfristig und attraktiv aufzustellen. Klar, wir haben einen sehr großen Anteil Fixed Income, also Anleihen im Portfolio, um einfach unsere Versprechen, die jetzt auslaufen, zum Beispiel sicherstellen zu können. Aber wir haben eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wissen, dass wir x Milliarden Euro über die nächsten 20 Jahre nicht brauchen werden. Das heißt, wir können ein 500 Millionen Euro Investment in einen Offshore-Windpark vor der europäischen Küste irgendwo problemlos ins Portfolio nehmen, ohne uns Sorgen machen zu müssen, dieses irgendwann dringend wieder verkaufen zu müssen. Das heißt, das Asset kann da liegen, kann seine Returns generieren, wir können die Liquiditätsprämie heben und das ermöglicht uns als Versicherer, kommend von den Garantien und den Sicherheiten, die wir ausgesprochen haben, das sicherstellen zu können. Und das ist, glaube ich, das, worauf wir bauen können. Klar, das Geschäftsmodell haben viele Lebensversicherer, die Größe haben im Wesentlichen wir, können daraus aus dem Vollen schöpfen. Das heißt, wenn ein paar hundert Millionen Euro Investments auf den Markt kommen, gucken wir uns das an, wenn es Sinn macht und ins Portfolio passt, dann investieren wir das. Wir können das natürlich auch nutzen, wie wir unser Sicherungsvermögen eben für alles nutzen, was wir an Produkten herstellen, um Innovationen hinzustellen, wie zum Beispiel die Private Finance Police. Das heißt, wir haben kommen aus dem klassischen Geschäft und aus der Perspektive zum Beispiel ein großes Alternatives-Buch aufgebaut und haben gesagt, ist doch eigentlich wünschenswert, dass Privatanleger in diese, wie wir finden, sehr attraktiven Asset-Klassen investieren können. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben beim Aufbau dieses Alternatives-Investments und haben dann die Möglichkeit, das zu nutzen und den Kunden Zugang zu spezifisch diesem Teil des Portfolios zu geben. Und ich glaube, das ist ein wesentliches Feature von uns als Versicherung, als große Kapitalsammelstelle, dass wir hier Möglichkeiten haben, über die reine Vergabe von Sicherheit und Garantien hinaus Mehrwert für den Kunden zu schaffen, was er anderswo nicht bekommen kann, weil einfach niemand so ein Buch hat wie wir. Ne, die 270 Milliarden Euro haben wir, hat niemand anders im Markt und wir nutzen dies, um Kunden eben ein möglichst breites Spektrum an Produkten hinzustellen, was Sinn macht, um damit die sich, wenn sie wollen, besser diversifizieren können. Klar, jeder Kunde ist anders, kann entscheiden, will er oder sie lieber mehr Sicherheit oder will der Kapitalmarkt näher investiert sein. Das ist dann die Entscheidung, die der Kunde für sich treffen muss. Möglicherweise, bestenfalls unterstützt von Beratern, wenn er das wünscht. Aber die Möglichkeit besteht eben und das ist einfach ein großer Faktor, der entsteht dadurch, dass wir dieses Geschäftsmodell haben.
Ja, hat sich auf jeden Fall auch natürlich verändert, weiterentwickelt, kann man ganz, ganz klar so festhalten. Genauso wie wir festhalten können, dass eben ein klassisches 60-40 Portfolio nicht mehr die Diversifikation sicherstellt, wie wahrscheinlich noch vor einigen Jahren. Vielleicht zum Abschluss, wie kann denn auch ein Makler diese Geschichte, echte Diversifikation jenseits der üblichen Asset-Klassen konkret auch im Kundengespräch, im B2C-Kundengespräch erzählen? Welche Story, welche Erzählung passt denn eher zu dem sicherheitsorientierten, zu dem risikofreudigen Anleger? Was gibst du da den Beratern auch mit auf den Weg, wie man dann auch entsprechend seine Kunden darauf aufmerksam machen kann? Hier, schauen Sie sich doch vielleicht auch mal Private Equity, Private Debt Infrastruktur an. Da gibt es viel mehr als nur die Rente und die Aktie.
Ja, sehr guter Punkt. Was wir in den letzten Jahren auf dem Aktienmarkt gesehen haben, ist wirklich enorm. Und Wir tendieren ja dazu, immer die unmittelbare Vergangenheit als Referenz zu nehmen und zu sagen, okay, so geht's weiter. Und wenn man das macht, dann kann man zum Schluss kommen, Aktien sind genau der richtige Weg, ich mache einen Aktiensparplan und fertig ist der Lack. Ist aus unserer Sicht ein bisschen zu kurz gesprungen. Wenn man sich die Historie mal anguckt, dann kann es durchaus enorm lange dauern, bis ein Aktieninvestment sich rentiert. Klar, das ist ein Extrembeispiel, aber wenn Sie 2000 in Aktien investiert haben in den MSCI World, dann mussten Sie, ich glaube, 13 Jahre warten, bis Sie wieder das Level erreicht haben. Klar, das levelt sich ein bisschen mit einem Sparplan, aber trotzdem ist es eine gute Idee, sich breit aufzustellen. Wenn nehmen wir den MSCI World zum Beispiel, da haben wir eine Konzentration auf die USA. Ich glaube, 71% oder so sind da der Anteil von den USA. Und ich glaube, die Magnificent Seven machen einen Anteil von einem Viertel an diesem Index aus. Das ist enorm gut gewesen in den letzten 10 oder 5 Jahren, weil die enorm gewachsen sind und den kompletten Aktien mit hochgezogen haben, den kompletten Aktienmarkt mit hochgezogen haben. Muss das so weitergehen? Keine Ahnung. Kann sein, muss nicht sein. Wenn es jetzt da scheppert, dann haben wir da genau das spiegelbildliche Thema und die paar Aktien ziehen den Markt komplett mit runter. Um sich da ein bisschen zumindest zu immunisieren, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Da muss man ein bisschen selbst für sich auch rausfinden, was für ein Typ man ist. Wenn man sagt, hey, ich will mit Aktien nichts zu tun haben, Teufelszeug, okay, dann gibt es eben Versicherungsprodukte, die einen das Geld anlegen, aber von den Verwerfungen auf den Kapitalmärkten so gut wie es geht immunisieren durch eine Deklaration. Das heißt, da kriegt man dann sehr stabil und prognostizierbar einfach eine Verzinsung, die Deklaration und gut ist. Kann man machen. Absolut für eine Altersvorsorge legitim. Wenn man dann sagt, hey, ich will schon ein bisschen mehr selbst steuern und grundsätzlich die Kapitalanlage delegieren, aber schon sagen, wo es lang geht, dann gibt es eben auch da Möglichkeiten. Ne? Dann kann man seinen privaten Aktiensparplan, den man meinetwegen hat, ergänzen durch beispielsweise eine Private Finance Police und sagen, hey, ich erschließe mir jetzt den Markt für Alternatives damit und stelle mich breiter auf. Ja, Anleihen muss man dann irgendwie gucken. Für diejenigen, die vielleicht selbst sagen, hey, ich weiß genau, wie ich mein Portfolio aufbauen möchte und sag, wo es lang geht, gibt es eben die Möglichkeit, dass man sagt, mit der Private Markets Police zum Beispiel, ich investiere in Infrastruktur und Renewables, weil die historisch vielleicht am wenigsten korreliert sind mit Aktienmärkten und diversifiziere mein Portfolio damit, möglichst breite und gute Aufstellung vom Portfolio zu kriegen. Die Möglichkeiten gibt es alle und ich glaube, das ist ein Spektrum und jeder muss irgendwie für sich rauskriegen, mit was er sich wohlfühlt. Das Wichtige ist, man tut was.
Ja, Arne, vielen Dank für das tolle Gespräch. Zum Abschluss fragen wir unsere Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Was dürfen wir bei uns hier in die virtuelle Bibliothek stellen?
Womit ich gerade fertig geworden bin tatsächlich, und ein Buch, das mich sehr begeistert hat, war von Stefan Zweig, die Biografie von Magellan. Enorm spannende Geschichte, der erste Mensch, der die Welt umsegelt hat. Angekommen ist er nicht, so viel darf ich spoilern, aber enorm interessant, wie es dazu gekommen ist und wie er das gemacht hat.
Ja, perfekt. Sehr, sehr interessant. Werde ich mal schauen, ob ich mir auch mal das Buch genehmige. Arne, vielen lieben Dank für deine Zeit. Mir hat's Spaß gemacht.
Mir auch, vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserem Vorgedanken-Podcast. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Podcast, soweit er Ihnen natürlich gefallen hat, gerne abonnieren und weiter empfehlen an Ihre Kollegen und Freunde. Und wie immer verabschiede ich mich hiermit aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.